Ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Hallo auch an alle von euch, die zu Hause zugucken oder die Predigt irgendwann ein paar Wochen später nachgucken. Schön, dass ihr auch mit dabei seid. Wir starten heute, wie der Bernhard vorhin schon gesagt hat, in eine neue Predigtreihe rein. Eine neue Predigtreihe, die uns die nächsten Wochen mit einem ganz großen, übergreifenden Thema beschäftigen wird. Und dieses Thema ist der Jakobusbrief. Die Reihe, die es dazu gibt, die trägt diesen wunderschön passenden Namen Jakobus eingeseift. Das kommt von dem her, also es hat es damit auf sich, wir wollen richtig in den Jakobusbrief einsteigen, ihn so richtig einseifen, mal schön durchschrubben und ganz intensiv reingehen, ganz intensiv schauen, was in diesem Jakobusbrief eigentlich so alles drinsteckt, ihn wirklich bis ins Detail uns vornehmen. Wir haben uns beim Vorbereiten gedacht, wir haben die Überzeugung, dass Gott heute immer noch zu Menschen spricht und dass er das macht, wenn man zum Beispiel den Jakobusbrief liest, dass wenn wir in der Bibel lesen, dass dann Gott wirklich zu uns spricht. Wir glauben fest daran, dass in der ganzen Bibel Gott uns was sagen möchte, was wir auch heute in der heutigen Zeit noch erfahren können. Und deswegen laden wir dich ein, mit in diesen kommenden Wochen durch den Jakobusbrief durchzureisen, mit uns wirklich ganz ins Detail reinzuschauen. Es gibt dazu aber für die kommende Woche nicht nur diese Predigtreihe, sondern es gibt noch einen Zusatz. Einige von euch, sehe ich, haben ihn auch schon. Es gibt draußen im Foyer diese schöne Tüte und darin findet ihr zwei Dinge. Zum einen findet ihr dieses Begleitheft, was euch die Wochen begleitet, wie der Name so schön sagt. Und ihr findet außerdem auch, doch ist drin, ein schönes Stückchen Seife, wo auch nochmal draufgestempelt Jakobus steht, damit ihr euch daran erinnert, worum es in der aktuellen Predigtreihe geht. Ich muss kurz aufräumen hier. So, genau. Dieses Heft, das könnt ihr benutzen, um in den kommenden Wochen durch diese Predigtreihe durchzugehen. Das funktioniert wie folgt. Da ist am Anfang eine Erklärung drin zu dieser Predigtreihe und dann noch eine Einführung in den Jakobusbrief, was man generell über den Jakobusbrief wissen kann. Und dann kommt 7-mal nacheinander das Gleiche, weil die Predigtreihe auch 7 Wochen lang geht. Und zwar habt ihr immer zuerst ein paar Seiten frei, wo ihr euch während der Predigt Notizen machen könnt. Ihr könnt also jeden Sonntag euer Heft mitnehmen und auf diesen Seiten die Notizen für das, was ihr euch aus den Predigten vom Armin, vom Alfred, von mir und von allen anderen mitnehmen wollt, aufschreiben. Und danach, nach diesen Predigtnotizen, beginnt immer eine Bibellese. Eine Bibellese für die Tage Montag bis Freitag. Da habt ihr dann 2 Verse oder ungefähr 2 Verse jeweils drüber stehen für diesen Wochentag. Und danach ist die Seite in 4 Abschnitte gefasst. Das ist nämlich so, der Name von dieser Predigtreihe, dieses eingeseift, kommt aus dem Englischen, nämlich Soap, also Seife auf Englisch Soap. Es gibt die englische Bibellesemethode, Soap, S-A-O-P, ist eine Abkürzung für 4 Schritte, die man mit dem Bibeltext macht. Nämlich liest man zuerst die Schrift, schaut danach, was man an Beobachtungen draus macht, welche Anwendung man draus ziehen kann für seinen persönlichen Alltag und zum Abschluss noch ein Gebet. Wird aber auch alles in den ersten Seiten vom Heft erklärt, also da könnt ihr nochmal in aller Ruhe nachlesen und gucken, wie das dann diese Woche abläuft. Wenn du sagst, das ist dir zu wenig, du liest am Tag mehr als 2 Verse Bibel, gar kein Stress, mach deine normale Bibellese und freu dich, dass du noch zusätzlich diese weiteren Verse lesen darfst. Wir freuen uns, wenn ganz viele von euch diese Bibellese mitmachen, dass wir einfach als ganze Gemeinde, als ganze Gemeinschaft in den kommenden Wochen immer an den gleichen Stellen durch den Jakobusbrief durchgehen. Vielleicht sagst du aber auch, du hast sowas wie eine persönliche, regelmäßige Bibellese, sowas wie regelmäßig beten, noch nie ausprobiert. Dann ist das vielleicht auch deine Chance, das zum ersten Mal oder mal wieder ausprobieren mit dieser Predigtreihe. Einfach in dem Heft immer den Versen folgen, was für den Tag dran ist und so ausprobieren. Am besten irgendwie einen Wecker oder eine Erinnerung stellen oder einen Zettel irgendwo an die Tür oder an den Spiegel hängen, wo drauf steht, heute noch Jakobus lesen. Ihr könnt auch, dafür ist die Seife übrigens da, euch die Seife ins Bad legen und jedes Mal, wenn ihr die nächsten Wochen Hände wascht, beim Nachhausekommen oder vom Essen, werdet ihr daran erinnert, ach ja, gerade ist hier Jakobus eingeseift, habe ich eigentlich schon heute meinen Jakobusvers gelesen. Oder wenn ihr ihn schon gelesen habt, nochmal beim Händewaschen nachdenken, was war denn heute drin? Nochmal im Alltag immer wieder die Erinnerung reinkriegen, was denn Gott durch den Jakobusbrief zu uns sagen möchte. Genau. Die beiden Dinge findet ihr in der Tüte im Foyer, da steht daneben ein Schild mit 5 Euro. Wenn du heute kein Geld dabei hast oder sagst, es ist dir allgemein zu teuer, dann nimm trotzdem eins mit. Ihr wisst, uns geht es bei sowas in keinster Weise ums Geld. Uns ist es viel wertvoller für uns, wenn jeder, der möchte, diese Jakobusreise mitmachen kann. Von daher, wenn du nichts dabei hast, dann nimm dir einfach auch eins mit. Wenn die da hinten nur rumstehen, bringen sie keinem was, nimm einfach mit. Ich freue mich deswegen auch schon, dass viele wechseln. Ich durfte schon dreimal hinten auffüllen. Freut mich sehr, dass alle von euch oder die meisten von euch so Bock haben, das Ganze mitzumachen. So. Bevor wir jetzt aber heute in den Text zum ersten Kapitel einsteigen, finde ich es wichtig, dass wir diesen Jakobus erstmal kennenlernen, um den es in den nächsten Wochen geht. Jakobus, den Menschen, der diesen Brief geschrieben hat, wer war denn das eigentlich? Wie tickt der denn so? Den Namen Jakobus gibt es in der Bibel öfters. Die von euch, die vor ein paar Wochen beim Robert mit da waren, die haben schon zweimal Jakobus gehört, als er die Jünger aufgezählt hat. Zwei der Jünger von Jesus, die hießen Jakobus. Und es gibt noch einen weiteren Jakobus, nämlich einen Bruder von Jesus, der hieß auch Jakobus. Ganz korrekt muss man sagen, Halbbruder, weil in dem Fall ja Gott nicht mehr mitgewirkt hat. Maria und Josef, die Eltern von Jesus, hatten noch weitere Kinder. Wir wissen von zwei Schwestern, wir wissen von vier Brüdern. Und einer davon, das war eben der Jakobus, von dem wir heute auch diesen Brief in der Bibel haben. Wir wissen, der Jakobus, der muss in einer recht frommen Familie aufgewachsen sein. Maria und Josef waren sehr fromme Leute, waren Leute, denen es wichtig war, den Willen Gottes zu tun. Und wir wissen auch, er wächst mit Jesus als einem Bruder auf. Das war sicherlich eine spannende Sache, Jesus als Bruder zu haben. Ich weiß nicht, ob er dann, wenn Jesus ja der ältere Bruder war, ob dann Jakobus die alten Klamotten von Jesus bekommen hat, wenn sie ihm zu klein geworden sind oder sowas, was da alles ablief. War sicherlich sehr spannend, in der Familie aus Maria, Josef und Jesus aufzuwachsen. Und ja, Jesus so von Anfang an ganz persönlich zu kennen, auch in der Zeit, wo er noch nicht als Messias gewirkt hat. Er wusste vielleicht ganz genau, was Jesus so gerne ist, wie gut Jesus sich im Handwerksgeschäft von seinem Vater anstellt, was er einfach gern so macht und alles Mögliche. Und spannend ist, gerade weil die Geschwister, gerade weil Jakobus so eng mit Jesus aufgewachsen ist, war es wahrscheinlich für sie ganz schwer zu glauben, dass Jesus mehr ist als nur ein großer Bruder. Dass Jesus mehr ist als nur ein Mensch, dass Jesus der Messias, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Was sicherlich komisch, gerade für Jakobus, wenn sich sein Bruder nicht, wie es sich damals zu der Zeit normalerweise gehört hat, sich irgendwann eine Frau sucht, den im Familienbetrieb vom Vater mitarbeitet und sowas. Stattdessen macht der Jesus sowas Komisches, der holt sich so Leute um sich rum, nennt die ganzen dann Jünger, zieht mit denen durchs ganze Land und tut irgendwelche verwunderlichen Sachen. War alles verwirrend. Wir lesen in der Bibel von Stellen, wo die Geschwister und Jakobus da Jesus begegnen und man hat das Gefühl, da ist so ein komischer Beigeschmack dabei. Da ist irgendwas in der Beziehung kaputt. Also wir haben eine Stelle im Markus-Evangelium, Kapitel 3, wo beschrieben wird, dass die Familie von Jesus ihn für verrückt hält, für das, was er macht. Dass sie wirklich möchte und mit Gewalt irgendwie versucht, ihn dazu zu zwingen, dass er aufhört, seinen Dienst zu tun. Sie kriegen es nicht hin und geben es dann irgendwann auf. Aber da war irgendwas besonders, irgendwas komisch, wenn man Jesus von klein auf kannte, mit ihm aufgewachsen ist und dann tritt er hier auf einmal als Messias auf. Jakobus selbst, der bekehrt sich erst viel später, der kommt erst viel später dahin, dass er glaubt, dass Jesus der Messias ist. Wir können es im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 7 nachlesen, wo er ihn dann nach der Auferstehung sieht. Erst da sagt Jesus, okay, doch, du bist der Messias. Er ist dann bei Pfingsten mit dabei, der Jakobus, er lebt mit, wie die 3000 Leute zum Glauben kommen und ist jetzt ein richtiger, voller Nachfolger. Jesus ist ganz groß mit dabei. Er ist auch in der Gemeinde Jerusalem mit dabei und erlebt da in diesen 30er Jahren damals diese große Erweckung, die durch Israel geht. In dieser Gemeinde in Jerusalem hat er auch viele wichtige Aufgaben, muss man auch noch mit für den Jakobus dazu wissen. Wir wissen, er ist beim Apostelkonzil mit dabei. Das Apostelkonzil war eines der wichtigsten Gremien, die sich damals getroffen haben. Die haben ganz wichtige Fragen beantwortet, Entscheidungen getroffen, was man denn jetzt macht, während die Gemeinde da immer weiter wächst. Was macht man denn, wenn Juden zum Glauben kommen, wenn Heiden zum Glauben kommen, wie gehen wir mit all dem um? Da war Jakobus mit dabei, mit Petrus, Paulus und all diesen anderen ganz wichtigen Leuten war Jakobus ganz vorne mit da dran. Und deswegen ist es auch passend, dass Paulus selbst Jakobus später mal bestätigt und ihm einen Namen gibt. Er bezeichnet ihn in Galater 2, Vers 9 als wahrlich eine Säule der Kirche. Also wirklich was, worauf die erste Gemeinde groß gebaut war. Ich habe euch noch die Spitznamen von Jakobus mitgebracht. Man nannte ihn zum einen Jakobus den Gerechten, weil er ein so tadelloses und gerechtes Leben geführt hat. Und auch sehr spannend, man nannte ihn auch Jakobus der mit den Kamelknien. Knie wie ein Kamel. Kam wohl daher, weil er so viel auf seinen Knien gebetet hat. Also so viel gebetet hat, dass die Knie schon richtig dick und wund gescheuert waren oder sonst irgendwas an den Kniescheiben waren, dass es eben ein bisschen so ausgesehen haben muss wie bei einem Kamel. Daher kommt dieser Spitzname, weil er so ein treuer Beter war. Zum Schluss noch, wie ist er gestorben, der Jakobus? Jakobus starb ungefähr so mit 64 Jahren, als er 64 Jahre alt war. Er wurde in Jerusalem vor ein Gericht gezerrt mit den Hohepriestern dort und er sollte seinen Glauben verleugnen. Er sollte Jesus abschwören, sagen, mit diesem Jesus habe ich nichts zu tun. Hat er natürlich nicht gemacht. Man verurteilt ihn zum Tod. Es gibt noch Schwierigkeiten beim Versuch, ihn umzubringen. Das ist großer Tumult da. Und dann schleifen sie ihn auf ein Dach und schmeißen ihn darunter. Er überlebt diesen Sturz, weshalb man ihn dann dort unten gesteinigt hat. Und auch davon haben wir die Überlieferung. Also es gibt den Kirchengeschichtsschreiber Eusebius, der hat das alles aufgeschrieben. Und ich habe euch mal was mitgebracht zum Vorlesen, wie es dann weitergeht, nachdem er darunter stürzt. Und sie, also die Juden, begannen ihn zu steinigen. Denn obwohl er hinabgestürzt worden war, war er noch nicht tot. Vielmehr richtete er sich auf und betete auf den Knien. Ich bitte dich, Herr Gott und Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Während sie ihn noch steinigen, rief ein Priester aus der Familie, welcher der Prophet Jeremias erwähnt hatte, haltet ein, was tut ihr? Der Gerechte betet doch für euch. Da nahm einer von ihnen ein Holz, womit man eigentlich Kleider presste, und schlug es auf den Kopf des Gerechten. So starb er den Zeugentod. Also so starb er als Märtyrer, so starb er für seinen Glauben, nachdem er den ersten Sturz überlebt hat. Das war so der kurze Überblick über diesen Mann, über diesen Jakobus, der uns einen kleinen Brief, aber doch einen recht inhaltsvollen Brief geschrieben hat. Ein Brief, wo echt viel drinsteckt. Und ich freue mich, wenn du einfach sagst, diesen Brief wollen wir die nächsten Wochen gemeinsam durchforsten, den wollen wir die nächsten Wochen wirklich einseifen, diesen Brief. Und wenn du es auch vielleicht in deiner stillen Zeit mit der Bibellese aus dem Begleitheft machen möchtest. Warum war es mir wichtig, vor dieser Predigt erstmal so einen kleinen Abriss zu geben, wer denn dieser Jakobus eigentlich war? Es gibt zwei Gründe. Erstens will ich dir helfen, dass du, wenn wir in den kommenden Wochen gemeinsam den Jakobusbrief lesen, dass du weißt und im Hinterkopf einfach hast, wer dieser Mann war. Dass das ein Mann war, der den Brief geschrieben hat, der eigentlich am Anfang gar nicht an Jesus als den Retter geglaubt hat, ihn aber erst noch kennengelernt hat. Und dann auch gesagt hat, das ist ein Mann, für den will ich mein Leben geben. Und es auch gemacht hat. Er hat sein Leben für Jesus gegeben. Dieser Mensch hat diesen Brief geschrieben und das will ich dir im Hintergrund mitbehalten. Und zweitens, finde ich, gibt es eine spannende Sache, die wir aus dem Leben von Jakobus auch auf unser Leben mit übertragen können. Jakobus, der wuchs mit Jesus auf, der wuchs in einer ganz frommen Familie auf. Und erst diese persönliche Begegnung, die er mit Jesus hat, die führt dazu, dass er sein Leben verändert, dass es auf den Kopf gestellt wird. Es ist sogar, dass es ihn so sehr auf den Kopf stellt, er nennt sich daraufhin nicht mehr irgendwie der Bruder von Jesus, sondern er bezeichnet sich selbst im ersten Vers vom Jakobusbrief als Knecht von Jesus und er nennt Jesus auch seinen Herrn. So sehr war diese Veränderung da. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du auch in einer frommen Familie aufgewachsen, in einer Familie, wo der Glaube ganz klar mit dazugehört hat. Du gehst in viele Programme hier in der Gemeinde und alles drum und dran, aber wirklich entscheiden ist diese ganz persönliche Begegnung, dass dir Jesus ganz persönlich begegnet ist. Es braucht sowas, was es diesen Ausschlag gibt, wo man wirklich erkennt hat, doch, der gilt auch für mich. Nicht so wie Jakobus nur in der frommen Familie aufwachsen, sondern auch sagen, ja, da ist was. Und ich, wir, die die Predigt vorbereitet haben, wir wünschen uns einfach, dass das bei dir der Fall ist, dass du diese Beziehung hast oder aber sie vielleicht in den kommenden Wochen im Jakobusbrief findest. Mach dich da gerne mit auf den Weg. Im Jakobusbrief kommt ein was ganz deutlich raus, nämlich dass Glaube aktiv geschieht, dass Glaube aktiv im Hier und Jetzt geschieht. Dass das nicht nur was Intellektuelles ist, was man logisch verstehen kann, sondern das ist was man wirklich tun kann. Jakobus ist es ein ganz großes Anliegen und ich hoffe, dass es mit dieser Predigtreihe auch uns ein Anliegen wird, das konkret werden zu lassen, Glauben konkret werden zu lassen. Und jetzt möchten wir aber endlich in die ersten Verse von diesem Brief einsteigen. Nachdem Jakobus sich hier am Anfang eben als den Knecht des Herrn beschreibt, steigt er mit diesem Text ein. Wer seine Bibel dabei hat, der darf gern mitlesen. Der Text ist aber auch hier hinter mir an der Wand. Genau. Und mit Vers 2 geht es dann los. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. So steigt Jakobus ein, mit diesen Versen erstmal. Er schreibt hier, schön, dass ihr alle da seid, Grüße an alle und dann mit diesem Text, freut euch, dass ihr unter Druck seid. Freut euch, dass ihr Stress und Anfechtungen erlebt, dass es euch schlecht geht. Und man denkt sich direkt, was, wie, warum soll ich mich denn darüber freuen? Warum soll ich mich denn darüber freuen, wenn es sowas gibt? Das ist ein richtig harter Brocken. Und das als Einstieg in den Jakobusbrief finde ich auch sehr beeindruckend vom Jakobus gewählt. Wenn man sagt, mit sowas steige ich in den Brief, den ich an die Leute ein. Weil es ist besonders dann nochmal ein richtig harter Brocken, wenn man gerade selber in so einer Zeit drinsteckt. Wenn man gerade selber in so einer Zeit ist, wo man sagt, da geht es mir nicht gut, da passt irgendwas nicht. Wenn man sowas liest, hat man eigentlich Lust, die Bibel direkt wieder zuzuklappen und zu sagen, nee, was soll das denn? Und wir wollen uns jetzt aber Stück für Stück anschauen, was da drin steckt, was in diesen ersten Versen drin steckt und warum Jakobus sowas sagt. Erstmal zum Anfang, Jakobus sagt es aus ganz eigener Erfahrung. Jakobus weiß, dass das Leben manchmal wirklich einfach hart ist. Man muss wissen, Jakobus hat in den ersten Jahren viel Verfolgung erlebt. Die Gemeinde wurde von Anfang an schon in Jerusalem und auch in Israel dann immer weiter, immer wieder verfolgt. Und es geht eben auch so weit, wir dürfen nicht vergessen, Jakobus wurde so weit verfolgt, dass er am Ende sogar umgebracht wurde für seinen Glauben. Deswegen weiß er durchaus, dass es im Leben Prüfungen gibt, dass es im Leben Leid gibt, dass es im Leben schwierige Situationen gibt. Und trotzdem glaubt Jakobus aber, dass diese Prüfungen eigentlich Geschenke sind. Dass das ist, worüber wir uns freuen sollen. Dass es was Besonderes ist. Dass Gott mitten in diesem Leid eine wunderbare Arbeit machen kann und uns vollkommen machen kann. Es ist irgendwas, was uns Durchhaltevermögen gibt und was unseren Charakter bilden soll. Und ich habe das mal in einem Satz für mich zusammengefasst. Prüfungen im Leben führen zu Durchhaltevermögen und können uns vollkommen machen. Das ist das, was Jakobus in diesen ersten Versen eigentlich sagt. Es gibt Prüfungen in deinem Leben und die führen zu Durchhaltevermögen und machen dich vollkommen. Es ist erstmal einfach, das auszusprechen, aber das dann wirklich zu verdauen und zu leben, ist viel schwieriger zu sagen, okay, Prüfungen haben was, Prüfungen sind okay, da steckt was drin. Weil eigentlich hat ja keiner wirklich Bock auf Schmerz, auf Krankheit, auf Leid, auf Trauer, auf Verletzungen, auf all das. Das braucht ja keiner. Und da kommt Jakobus aber mit diesem Aber. Da kommt Jakobus mit so einem Aber und sagt, wenn am Ende alles einen Sinn macht, dann sind wir auch in der Lage, Schwieriges auf uns zu nehmen. Wir sind in der Lage, Schwieriges für ein höheres Ziel auf uns zu nehmen. Ich versuche das mal mit einem kleinen Beispiel deutlich zu machen. Und zwar ist das Beispiel der Zahnarztbesuch oder auch der Kieferorthopäde, bei den Jugendlichen eher noch. Die Schmerzen, die so ein kaputter Zahn irgendwo auslösen können oder die Schmerzen, die so eine Zahnspange auslösen, wenn die wirklich jahrelang drin ist und in deinen Zähnen zieht, die braucht kein Mensch. Die machen echt keinen Spaß. Die sind richtig unerträglich. Aber es lohnt sich am Ende. Es lohnt sich am Ende, wenn dieser faule Zahn gezogen ist und keine Schmerzen mehr im Mund macht. Es lohnt sich am Ende, wenn die Zähne gerade stehen, man wieder lächeln kann, man keine Schmerzen mehr hat beim Kauen und sonst irgendwas. Dann war es das Ganze irgendwo wert. Jakobus redet hier in den Texten Verfolgung und Anfechtung in keinster Weise klein. Er sagt ganz deutlich, dass sie einfach da ist, diese Anfechtung. Aber er sagt auch, jede Prüfung ist es wert, weil wir durch diese Prüfungen in unserem Glauben wachsen können. Jedes Leid lohnt sich irgendwo, wenn wir dadurch Gott besser kennenlernen können. Und jede Schwierigkeit lohnt sich, wenn es am Ende es wert war, weil wir dadurch vollkommener werden. Und damit kommt so ein Gegenschluss auf. Wenn wir einen Glauben haben wollen, der standhaft ist, wenn wir sagen wollen, ja, ich will in meinem Glauben gefestigt sein, tief gewurzelt sein, dann geht das eigentlich nur über schwere Zeiten im Leben. Dann gehören die irgendwo mit dazu. Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass wenn du jemanden kennst in deinem Leben, wo du sagst, der ist ein Glaubensvorbild für dich, jemand, wo du sagst, dem sein Glauben, den finde ich beeindruckend. Dieser Mensch wird nicht jemand sein, dem im Leben einfach alles geschenkt wurde, der einfach alles irgendwo bekommen hat, sondern das wird sehr wahrscheinlich jemand sein, der in seinem Leben harte Zeiten hatte, in denen er seinen Glauben auf den Prüfstand stellen musste und er aber da gemerkt hat, doch, da hat mein Glauben einfach eine neue Tiefe gewonnen. Das sind meistens die Leute, von denen wir sagen, wow, was hat der für einen Glauben? Die Erfahrungen gemacht haben mit Gott und die gemerkt haben, im Leid, in der Prüfung trägt Gott durch. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, wie Diamanten gemacht werden. Diamanten entstehen ganz tief in der Erde drin, ganz unten unter enormer Hitze und unter ganz, ganz viel Druck wird Kohlenstoff zu einem Diamanten gepresst, zu einem reinen Diamanten. Diamanten sind dann das Härteste, was es gibt, weil sie so hart zusammengequetscht wurden und gleichzeitig aber, wenn man sie im Licht so anschaut, dann funkeln sie dann schön und schauen einfach ja, ganz lieb aus, aber entstehen nur unter diesem wahnsinnigen Druck, unter dieser wahnsinnigen Hitze. Und ich glaube, genau das will Jakobus hier auch sagen. Ohne Druck gibt es keine Diamanten. Ohne Bewährungsproben wird der Glaube nicht stark. Bewährungsproben machen unseren Glauben stärker. Will man diese Bewährungsproben haben? Nein, auf keinen Fall. Die machen gar keinen Spaß. Aber wenn man im Leben solche Augenblicke hat, durch solche schwierigen Zeiten geht, wo der Glaube auf dem Prüfstand steht, dann schafft man es dadurch und danach wird man vielleicht merken, wenn Gott mit einem durchgegangen ist, ja, da hat mein Glaube eine ganz neue Tiefe gewonnen. Da hat mir Gott was ganz Neues gezeigt, wie er ist. Ich weiß, manche von euch stecken in solchen Zeiten, wo sie sagen, es ist schwierig, weil sie in der persönlichen Situation sind oder weil es gerade einfach generell mit dem, wie es in der ganzen Welt ist, irgendwo schwierig ist und sagen irgendwo, ich will nicht mehr, ich schaffe nicht mehr. Dieser Druck, diese Hitze, die uns ausgesetzt ist, wie bei so einem Diamanten, dieser Druck ist einfach viel zu groß. Und ich will dich ermutigen, dass Jakobus hier dieses Versprechen sagt, dass Jakobus hier verspricht, darin wird euer Glaube stärker werden. Das ist so der eine Lichtblick darin, den es gibt. In so einer Situation kann unser Glaube stärker werden. Unter Druck entstehen da diese Diamanten. Wir lesen weiter in den Versen. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein. Und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. In diesen nächsten Versen kommt jetzt ganz oft das Wort vollkommen vor. Und das ist auffällig, weil vollkommen ist etwas, vollkommen ist was, das hat Gott für uns geplant. Er sagt auch im Matthäus-Evangelium, ihr sollt vollkommen sein, so wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Er möchte, dass wir vollkommen sind. Und vollkommen sein heißt, wir sind nicht mehr kaputt. Wir sind wieder ganz, wir sind wieder repariert, wir sind nicht mehr zerbrochen, wir sind wieder geheilt. Vollkommenheit heißt aber auch, wir haben eine gewisse Integrität. Wir leben das, was wir reden, auch vor. Das, was man sagt, stimmt mit dem überein, wie man handelt, was man tut. Am besten noch jemand, der vollkommen ist, der tut das, was mit dem Willen von Gott übereinstimmt. Und Jakobus weiß aber auch, das ist für den Menschen in keinster Weise einfach. Der Mensch ist seit dem Sündenfall einfach kaputt gegangen. Da ist was zerbrochen. Seitdem ist es für den Menschen schwerer auf der Welt. Und wenn wir jetzt wieder dahin kommen wollen, dass wir vollkommen sind, dann geht das nicht aus uns alleine heraus. Dann braucht es dafür Gott. Das geht nur damit, dass Gott uns begleitet. Er sagt es auch hier, wir brauchen vielleicht die Hilfe von Gott, wir brauchen seine Hilfe, wir brauchen seine Weisheit. Wir brauchen Weisheit von Gott, wir brauchen Weisheit von oben. Weisheit von oben wird auch noch eine der nächsten Predigten aus der Jakobus-Reihe sein, weil Jakobus greift diese göttliche Weisheit im späteren Kapitel nochmal auf. Nicht nur das, von vielen anderen Themen, die ich heute schon mal kurz angerissen habe, wird es in den kommenden Wochen Predigten geben, weil das erste Kapitel vom Jakobusbrief ist sowas wie eine kleine Einleitung, wo Jakobus einmal kurz alles anreißt und schon mal sagt, hier in die Richtung wird es gehen und später steigt er in späteren Kapiteln nochmal tiefer ein. Es wird noch eine Predigt geben zu dem, was Worte und Taten heißt, was Weisheit von oben alles heißt und sowas. Die kommen noch und diese Themen werden wir noch gemeinsam vertiefen. Aber deswegen will ich hier jetzt erstmal einen Punkt setzen für den ersten Teil der Jakobus-Reihe und möchte gerne nochmal eine kleine Zusammenfassung mitmachen, in die ich dich mit reinnehme. Ich möchte das, worum es heute ging, mit einem Satz zusammenfassen, den Paulus gesagt hat in 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Paulus spricht vom Kämpfen und ich glaube, das passt auch auf diese Jakobusstelle ganz gut, weil Jakobus ganz klar sagt, das Leben wird herausfordernd. Das Leben wird harte Zeiten mit sich bringen. Und er sagt, wir müssen da irgendwo kämpfen, weil nur wenn wir kämpfen, werden wir am Ende die Chance haben, dass wir in dieser Vollkommenheit wachsen können, dass wir da unsere Beziehung zu Gott tiefer bauen können. Diese Kämpfe gehen in alle Bereiche mit rein, wenn Paulus und wenn Jakobus davon sprechen. Ihr könnt es auf eure normalen Lebenssituationen übertragen. Die Schüler von euch oder die früher in der Schule waren, die wissen noch, wer gute Noten haben möchte, der muss dafür auch was tun. Die kommen in den meisten Fällen nicht einfach so runter. Wer eine gute Ehe haben möchte, da reicht es nicht einfach nur, sich den wunderbaren Traumpartner zu suchen, sondern es geht nur dann, wenn wirklich beide fest dafür kämpfen, wenn beide diesen guten Kampf kämpfen. Und dieses Kämpfen geht auch in deinen Glauben hinein. Wenn du einen Glauben an Jesus gefunden hast, dann ist das gut, dass du den hast. Das ist der erste wichtige Schritt. Aber der Glaube wird nicht tiefer, wenn du nichts tust, wenn du einfach nur dabei stehen bleibst. Der Glaube wird erst dann tiefer, wenn du ihn verteidigst, wenn du dich nicht von irgendwas abbringen lässt, wenn du dich nicht von deiner eigenen Faulheit davon abbringen lässt, von der Disziplin irgendwie zu sagen, in Gottesdienst zu gehen, Bibel zu lesen und zu beten. Und wenn dich nicht irgendwo das Leben mit seinen Schwierigkeiten angreift, wenn du auch da weißt, doch, ich widerstehe diesem Druck und ich kämpfe dagegen, ich kämpfe diesen guten Kampf des Glaubens. Es werden immer Prüfungen kommen. Vielleicht sind in deinem Leben gerade Prüfungen, vielleicht kommen sie noch, mal sind sie groß, mal sind sie klein. Und ich will dich ermutigen, lass uns gemeinsam als Gemeinde gegen diese Prüfungen stellen. Ich glaube, wenn man anfängt, in diesen Kämpfen zu kämpfen, dann spürt man zwei Dinge. Zum einen spürt man ganz stark diesen Kampf, wie diese Anfechtung da ist. Es ist wie mit so einem Fluss. Wenn ich mich in einem Fluss einfach treiben lasse, spüre ich nichts von der Strömung. Wenn ich aber gegen diese Strömung dagegen schwimme, dann merke ich, wie stark dieser Fluss ist. Und so wird es auch sein, wenn wir diese Kämpfe kämpfen. Aber das Zweite, das viel wichtiger ist, was wir merken, wenn wir kämpfen, wir merken, wie Gott sich neben uns stellt, wie Gott in diesen Kämpfen bei uns ist, wie er mit uns kämpft. Und dann spüren wir auf der einen Seite die Kraft dieser Anfechtung, die Kraft der Sünde, die uns angreifen möchte. Aber auf der anderen Seite spüren wir, was Gott für eine Kraft hat und dass diese Kraft so viel größer ist. Und das will ich dir mitgeben, dass du weißt, dass diese Kräfte auf dich wirken und dass diese Kräfte für einen guten Zweck auf dich wirken. Ohne Druck entstehen keine Diamanten. Es braucht diesen Druck. Und ich will gerne noch dafür beten. Nicht, dass wir unbedingt Druck erleben, aber dass wir in diesen Situationen mit Gott unterwegs sind. Jesus, ich bitte dich, dass du dich auf unsere Seite stellst, wenn wir in schwierigen Zeiten sind. Bitte dich, dass du bei uns bist, dass du uns trägst, dass du uns hältst, dass wir deine Kraft spüren, dass wir spüren, dass du stärker bist als alle Anfechtung. Ich will dich auch bitten, dass du uns nicht über unsere Maßen hinaus herausforderst, sondern dass du uns so herausforderst, wie es gut für uns ist, dass wir zu dir wachsen, dass unsere Beziehung zu dir tiefer wird. Und Jesus, ich bitte dich, dass deine Liebe uns begleitet, dass du bei uns bist in diesen Situationen, dass wir deine Größe erkennen können. Ich will dich bitten, dass wir dich immer vor Augen behalten können, wenn wir im Druck drin sind, wenn wir in den Anfechtungen drin sind, wenn wir in den Schwierigkeiten drin sind, dass wir dich da erleben, wenn wir leiden. Jesus, ich danke dir, dass wir deine Versprechen haben, dass du bei uns bist alle Tage. Und ich will dich bitten, dass wir das genauso auch aufnehmen dürfen.